Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich.
Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr
auf Radio Orange 94,0.
Ja, willkommen zum Tierrechtsradio. In der heutigen Ausgabe der Sendung möchte ich gerne von einem Kongress, nämlich dem ersten des Kongressreigens des Jahres 2024, berichten. Am 7. und 8. März hat in Paris ein Tierrechtskongress stattgefunden. Und dieser Kongress organisiert von Convergence Animaux Politique, einer Organisation, die sich als Lobbyorganisation versteht für die gesetzliche Änderungen im französischen Tierschutzrecht, die hat das sehr, sehr professionell organisiert, und zwar professionell nicht im Sinne von sehr gut, das war es natürlich auch, sondern professionell im Sinne von, dass das Ganze sehr ähnlich wie ein Business-Meeting aufgesetzt war und offensichtlich auch die Einladung entsprechend war, weil die meisten Menschen dort waren also im Anzug und im Kostüm. Es war ein Catering-Service, der also sehr professionell war. Das Ganze hat einen Eindruck gemacht wie ein wirtschaftliches Treffen. Und das ist auch, glaube ich, das Selbstverständnis dieser Organisation, dass sie eben sich als professionell sehen und das Ganze, diese Arbeit für Tierschutz und Tierrechte, für eine Entwicklung in Richtung einer besseren Tierschutzgesetzgebung als eine so professionelle, businessmäßig angelegte Kampagne betrachten. An diesem Kongress war sehr vieles speziell, was ich von anderen Kongressen nicht kenne. Zunächst einmal waren nur NGOs eingeladen und nicht die Öffentlichkeit, nicht einfach Aktivisten, Aktivistinnen und nicht einfach die Öffentlichkeit, die Passanten, Passantinnen oder Menschen, die einfach zu Kongressen gehen wollen, um sich zu informieren. Es waren nur NGOs eingeladen und da durfte von jeder NGO nur eine Person kommen, damit das Ganze also ein eher kleines, so dichtes Treffen wird. Tatsächlich waren dann 35 NGOs anwesend, also kein, im Vergleich zu dem österreichischen Kongress zum Beispiel, kein sehr großes Event, aber ein Event, wo eben Menschen dort sind, die selber bis zum Hals sozusagen in der Kampagnenarbeit stehen und daher aus erster Hand berichten können. Es war wirklich so eine Art Arbeitstreffen, auch das hat es vielleicht mit einem wirtschaftlichen Kongress gemeinsam. Eingeladen waren nur NGOs aus der EU, insgesamt waren letztlich 11 Länder vertreten, Frankreich, romanische Länder vielleicht am meisten, Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, aber es waren auch die Niederlande da, Belgien, dann skandinavische Länder, Dänemark und Deutschland, Österreich und ein bisschen auch aus Osteuropa, aus der Slowakei und so. Das Ganze war auch insofern interessant aufgesetzt, als dass die Vorträge, die da eingeladen waren, schon ein vorgegebenes Thema hatten, das also die KonferenzorganisatorInnen vorgegeben haben. Und man hatte keine Stunde Zeit oder 50 Minuten oder 45 Minuten, wie es vielleicht typisch ist, sondern lediglich 15. Also ein Vortrag waren nur 15 Minuten. Und gefüllt wurde da immer eine Stunde mit drei Vortragenden, die also alle vorn auf so einer Art Podium gesessen sind, jeweils 15 Minuten vorgetragen haben. Und dann war 15 Minuten Möglichkeit, die Personen zu fragen. Und dann sind die nächsten drei drangekommen, wieder mit solchen Vorträgen. Und man muss sich schon überlegen, ob das nicht eine gute Idee ist, eine Konferenz zu gestalten, weil die Menschen sind gezwungen, also das Ganze sehr präzise und dicht vorzutragen, also wirklich auf die Essenz runterbrechen und nicht, dass also da die Leute ausschweifig werden und sehr viel so plaudern oder Sachen halt erzählen, die vielleicht auch ein bisschen vom Thema abschweifen. Also wenn man eine wirklich sehr intensiven Vorträge haben will und die Lernerfahrung maximieren, dann ist das vielleicht eine gute Idee. Beim österreichischen Kongress und auch bei anderen Kongressen, Luxemburg und Warschau, gibt es ja jedes Jahr internationale Kongresse zu Tierschutz und Tierrechten. Da ist das oft so, dass die Vorträge zwar immer eine Stunde sind, aber parallel. Also am Wiener Kongress sind drei Vorträge gleichzeitig. Und auf diesem Kongress war das eben so, dass statt drei Vorträge parallel je eine Stunde, sind alle drei Vorträge vor allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen gewesen, aber jeweils nur 15 Minuten. Vielleicht könnte man das auch beim Wiener Tierrechtskongress probieren. Das ist sicher auch eine Idee, einmal das so anders zu machen. Weil ich habe sehr viel Kritik gehört von dem Wiener Kongress, dass man halt diese Vorträge gern hören würde, aber weil sie parallel laufen, kann man sich nur einen jeweils aussuchen. Der Kongress war 2 Tage lang und hatte am ersten Abend ein öffentlichen Event. Da war ich und ein italienischer Aktivist eingeladen, die über Tierschutz jeweils in ihrem Land in der Verfassung sprechen sollten. Und da waren Journalisten und Journalistinnen da. Es war auch die wallonische Tierschutzbeauftragte da und auch die Bundestierschutzbeauftragte aus Deutschland, die jeweils auch eine Präsentation gemacht haben. Es wurde da auch instantan übersetzt. Man hat also Kopfhörer bekommen und konnte also direkt die Übersetzung jeweils der Sprache, die man sich aussucht, erhalten von Leuten, die also dort gesessen sind und das also unmittelbar übersetzt haben. Und die Hoffnung war eben, dass also es mehr eine mediale Berichterstattung darüber gibt. Auch das war eben mit Tierschutz in der Verfassung gezielt so ausgewählt, dass es eben nach außen hin den Eindruck vermittelt, Tierschutz ist ein Business, ist ein professionelles Vorgehen. Und da ist also gibt es bereits Tierschutz in der Verfassung als Staatsziel parallel zu Menschenrechten. Also Tierschutz, Tierrechte, eine sehr ernstzunehmende Geschichte, die in der Gesellschaft professionell präsentiert wird und nicht irgendwie von so radikalen Schreihälsen auf der Straße. So jedenfalls war meinem Eindruck nach die Botschaft. Was es auf dem Kongress auch noch gegeben hat, war Speed Dating. Das hat sich jetzt irgendwie eingebürgert bei vielen Kongressen, dass die Leute so in einer Reihe voreinander aufgestellt werden und man hat 5 Minuten Zeit mit der Person, die einem gegenübersteht, zu reden. Und dann rückt eine Reihe eine Person weiter und man hat eine neue Person, mit der man reden kann. Jetzt ist es sicher ganz interessant, mit fremden Personen zu reden, mit denen man vielleicht sonst nicht ins Gespräch käme, aber auf der anderen Seite wird man da also dann mitten im Gespräch unterbrochen und müsste sich danach wieder finden und ist aber schon bei dem Nächsten und bei der nächsten Person. Also ich weiß nicht, so besonders toll habe ich das nicht gefunden, aber zumindest ein bisschen ein Gefühl kriegt man, was eigentlich für andere Organisationen da vorhanden sind. Was es auch noch gegeben hat, waren 2 Tierschutzparteien. Also da gibt es eine Vegan-Partei in Dänemark und eine Tierschutzpartei in Frankreich, die auch versuchen via Parlament da Veränderungen zu erreichen. Die einzige Partei, die diesbezüglich erfolgreich war, ist ja in den Niederlanden, die auch tatsächlich im Parlament ist. Und auf dem Europawahlparkett hat die Deutsche Tierschutzpartei einen Abgeordneten ins Parlament geschafft. Aber da hat sich halt herausgestellt, dass man das Problem hat, wenn man Tierschutz als einziges Thema hat, wie einigt man sich über andere Themen? Man muss ja schließlich zu anderen Dingen auch letztlich eine Meinung haben und etwas sagen. Und daran sind eigentlich in meinem Eindruck nach diese Tierschutz- oder Tierrechts- oder Veganparteien immer irgendwie gescheitert, dass sie eben in anderen Themenbereichen vielleicht weitgehend übereinstimmen, aber eigentlich keinen gemeinsamen Nenner haben und daher, dass das ziemlich schwer ist, da also als politische allumfassende Partei im Parlament zu sein. Warum sollen dich die Leute wählen, außer wenn Tierschutz als einziges Thema wichtig ist? Und dass man damit jemals also Mehrheiten bekommt, die dann wirklich entscheidend auf das Tierschutzrecht einwirken können, bleibt fraglich. Trotzdem wird es in verschiedensten Ländern probiert. Der Tierrechtskongress in Frankreich war, was Gender betrifft, sehr egalitär. Ich habe also gezählt, die Menschen, die teilgenommen haben, tatsächlich war so wirklich genau halbe halbe. Was das Alter betrifft, waren aber fast alle sehr jung. Also das ist so typisch diese Business-Tierschutz-Szene, die sind eher so junge, technikaffine Männer oft und jedenfalls alle unter 30 und der Großteil der Teilnehmer und Teilnehmerinnen war so. Also technikaffin, an die Zukunft durch technische Entwicklung glaubend, schon alles wissenschaftsbasierte Menschen, muss man sagen. Also das hat den Grundkonsens dieses Kongresses auch umfasst. Alle sehr demokratiebezogen, alle nicht esoterisch und nicht verschwörungstheoretisch. Das ist, würde ich sagen, so das Gemeinsame. Zusätzlich hat diesen Kongress ausgezeichnet, dass praktisch die Hälfte der Zeit keine Vorträge stattgefunden haben, sondern Workshops. Dafür gab es auch zwei verschiedene Räume. In den Räumen wurden dann so kleinere Gruppen gegründet. Und diese Workshops waren erstaunlich intensiv und kooperativ. Da hat man also, das war fast wie eine Schule für Kampagnentätigkeit. Da hat man also so ein Problem vorgesetzt bekommen. Ihr müsst eine Kampagne, also eine fiktive Kampagne, das und das Ziel machen. Ich werde vielleicht noch später ein bisschen Näheres dazu erzählen, was da passiert ist. Und dann muss man eine Kampagnenstrategie entwickeln über die Zeit hin. Man muss mit Kampagnenmethoden entwerfen. Man muss Ziele entwerfen, die man nach der Zeit erreicht hat und nach der Zeit und nach der Zeit. Man muss sagen, wie lange braucht das, dass man realistisch was erreicht. Also und es waren von den VeranstalterInnen also Methoden vorgeschlagen, von denen manche, sagen sie, nicht zum Ziel führen und manche schon. Und man musste also irgendwie herausfinden, welche sind die sozusagen falschen Methoden, die Tricks, wie sie das genannt haben, mit denen also hier dieses Ziel, dieses Kampagnenziel nicht erreicht werden kann. Ein Konzept einer Konferenz, das also wirklich irgendwie innovativ ist, auf Effektivität hingetrimmt und sehr intensiv. Und also auf jeden Fall mal interessant, sich so etwas näher anzusehen. Das Thema heute ist eine Konferenz am 7. und 8. März 2024 in Paris, organisiert von Convergence Animaux Politique, einer Lobbygruppe, einer sehr businessartigen, wie ein Wirtschaftsunternehmen aufgestellten Lobbygruppe aus Frankreich, die eben das französische Tierschutzrecht weiterentwickeln will, durch Lobbyarbeit. Praktisch keine dieser Organisationen, manche schon, die da eingeladen waren, arbeitet auf so einer Kampagnenebene wie in Österreich der Verein gegen Tierfabriken zum Beispiel. Also da werden kaum Demonstrationen veranstaltet. Die Methoden, die da angewandt werden, um sowas, um das Tierschutzrecht weiterzuentwickeln, sind also auf einer anderen Ebene. Da gibt es von Plakatkampagnen zu Bürgerinitiativen, zu Petitionen, zu Aufdeckungen, nicht von Tierquälerei, sondern wissenschaftlichen Fakten bezüglich diesem und jenen Problem in der Tierhaltung, das durch eine neue tierschutzrechtliche Bestimmung gelöst werden kann. Alles Mögliche. Und diese Konferenz hat sich dadurch ausgezeichnet, dass nur NGOs eingeladen waren und von jeder NGO nur eine einzelne Person, sodass sich da sozusagen ein NGO-Treffen letztlich ergeben hat. Die Öffentlichkeit war nicht dabei, außer am ersten Abend, da ist extra auch die Öffentlichkeit eingeladen gewesen, die Politik eingeladen gewesen, es hat auch die wallonische Tierschutzbeauftragte gesprochen und auch die deutsche Bundesbeauftragte zu Tierschutz. Und die haben also irgendwie auch das politische Flair da hineingebracht, plus Journalisten und Journalistinnen und eine Instantanübersetzung. Und ich hatte die Ehre, dort über die Entwicklung von Tierschutz in der Verfassung in Österreich zu sprechen, als Hauptvortrag an diesem Abend vor den Journalistinnen und der Politik. Weil wir in Österreich mit der Tierschutzverfassungsbestimmung international ziemlich vorbildlich sind. Es hat in den 1970er Jahren schon in der Schweiz eine Verfassungsbestimmung gegeben, die aber lediglich besagt hat, dass der Bund, also der Schweizer Bund, über die Kantone hinweg dafür zuständig ist, für tierschutzrechtliche Bestimmungen festzulegen. Etwas später ist dann die Würde der Kreatur, das allerdings auch die Pflanzen umfasst, in der Schweiz festgelegt worden, also ein Schritt weiter als einfach nur dem Bund eine Kompetenz zu geben. In Slowenien in den 90er Jahren ist auch so gewesen, dass der Bund eine Kompetenz bekommen hat zu Tierschutz und in der Slowakei auch. Deutschland hat dann 2002, ich glaube im Juli, eine Verfassungsbestimmung zu Tierschutz bekommen, das heißt eine bereits existierende Umweltschutzbestimmung wurde um die drei Worte und die Tiere erweitert. In der Salzburger Landesverfassung wurde ein Monat davor, im Juni 2002, ebenfalls eine Tierschutzbestimmung für das Land aufgenommen. Ja, aber in Österreich gab es nicht einmal eine Bundeskompetenz für den Tierschutz. Und begonnen hat die Bemühung in Österreich, Tierschutz in die Bundesverfassung zu bekommen, mit einem Volksbegehren im Jahr 1996, das erste Tierschutzvolksbegehren. Das haben immerhin 459.096 Menschen unterschrieben. Das war damals 8% der Wahlbevölkerung und es haben auch 35 Abgeordnete unterschrieben. Es war eine Woche im März, glaube ich, sehr begleitet eigentlich von allen Tierschutzorganisationen, die da getrommelt haben. Und man muss auch sagen, gerade auch für die frühe Zeit im Tierschutz 1996 haben doch sehr viele Menschen da unterschrieben. Aber wie so häufig haben derartige Volksbegehren kaum eine Konsequenz. Jedenfalls dieses Volksbegehren, das ja noch mehr gefordert hat als Tierschutz in die Verfassung. Das hat auch Tieranwaltschaften gefordert und eine Förderung von Tierheimen durch öffentliche Gelder. Das hatte jedenfalls unmittelbar oder in den nächsten Folgejahren überhaupt keine Konsequenz. Erst als 2002 der Verein gegen Tierfabriken das Thema wieder aufgegriffen hat und eine Kampagne geführt hat, parallel dazu eine Kampagne gegen ein Legebatterieverbot, also mit dem Ziel, Tierschutz als Bundeskompetenz festzulegen und ein bundeseinheitliches Tierschutzgesetz zu schaffen. Und das ist am 27. Mai 2004 gelungen. Ein für mich historischer Tag. Ich bin damals auf der Galerie im Parlament gesessen und das gesamte österreichische Parlament, alle Abgeordneten haben einstimmig dafür gestimmt, dass es ein Bundestierschutzgesetz geben soll, nämlich dass also die Tierschutzkompetenz von den Ländern zum Bund wandert. Und das war natürlich eine Verfassungsänderung, für die eine Zweidrittelmehrheit notwendig war und die hat es, wie gesagt, durch diesen einstimmigen Beschluss gegeben. Also damals haben sogar ÖVP und FPÖ für diese Bestimmung gestimmt. Und zusätzlich wurde ein Entschließungsantrag dort einstimmig gefasst und der hat folgenden Wortlaut gehabt. Die Bundesregierung wird ersucht, im Rahmen des Österreich-Konvents, das war also ein Konvent, um die Verfassung sozusagen zu ordnen und neu aufzustellen, dafür Sorge zu tragen, dass der Schutz des Lebens und des Wohlbefindens der Tiere aus der besonderen Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf als Staatszielbestimmung Eingang in den neuen Verfassungsentwurf findet. Es war also ein Entschließungsantrag, der quasi die Bundesregierung beauftragt, Tierschutz auch als Staatsziel in die Verfassung aufzunehmen und beauftragt wurde auch der Konvent, dass eben diese Formulierung vernünftig und an einer richtigen Stelle in die Verfassung aufgenommen wird. Und jetzt kommt das Absurde. Der Verfassungskonvent hat dann, ich weiß nicht, 2 Jahre später, glaube ich, eine Verfassung vorgelegt, in der der Tierschutz nicht vorgekommen ist und hat einfach festgestellt, Tierschutz ist nicht wichtig genug, Staatsziel zu werden. Also das Parlament beschließt einstimmig, dass Tierschutz ein Staatsziel werden soll und der Verfassungskonvent, die verfassungsrechtlichen ExpertInnen, allen voran der Herr Mayer, sagen, Tierschutz ist dafür zu unwichtig. Wir waren natürlich dann von Tierschutzseite her weiter dran. Bei den Nationalratswahlen 2006 und 2008 wurden alle Parteien gefragt, ob sie noch zu ihrem Beschluss damals stehen. Und alle Parteien haben immer versprochen, dass sie weiterhin, wenn sie in die Regierung kommen, dafür sorgen werden, dass das umgesetzt wird. Aber es war nicht so. Weder die Regierung von 2006 bis 2008 noch die Folgeregierung hat das gemacht. Am 21. Mai 2008 wollten wir daher vom Verein gegen Tierfabriken, aber nicht nur, auch in Verbund mit anderen Tierschutzorganisationen, die große Kampagne für Tierschutz in der Verfassung starten. Und just an diesem Tag, das heißt in der Nacht vor dem Tag, gab es diese großen Polizeiüberfälle im Rahmen der Tierschutzkausa in Österreich, letztlich 33 Hausdurchsuchungen, martialische Hausdurchsuchungen mit Rambock und gezogener Schusswaffe und maskierten Männern mit einem Scheinwerfer, die also in die Schlafzimmer stürmen und dort die Leute nackt aus den Betten zerren. 21. Mai 2008 hat diese Kampagne im Keim erstickt. Ich kann mir bis heute nicht vorstellen, dass die Polizei, die diesen martialischen Überfall geplant hatte, natürlich aus anderen Gründen, nicht um Tierschutz in der Verfassung zu verhindern, aber absichtlich diesen Tag gewählt hat, um auch gleichzeitig noch mit ihrer seltsamen Aktion die Kampagne zu verhindern. Was natürlich gelungen ist, man konnte dann, also alles war fertig, die Transparente, die Flugblätter, alles, und man konnte das natürlich dann nicht machen, weil einige Personen in Untersuchungshaft waren und plötzlich die Anklage kam, dass 16 Tierschutzorganisationen in Österreich gemeinsam eine kriminelle Organisation gegründet hätten, um Politik und Firmen tierfreundlicher zu machen. Und das Ganze sei eben quasi eine Nötigung, eine Erpressung auf der Basis, dass man sagt, wenn ihr das nicht macht, dann zeige ich, wie die Zustände in euren Tierfabriken sind. Und damit wurde das also interpretiert als eine Nötigung und eine schwere kriminelle Straftat. Gut, sei es wie es sei, von 2008 bis 2011 war also die Tierschutzszene in Österreich eigentlich durch diese Tierschutzkausa behindert, bis es dann zu den Freisprüchen auf allen Ebenen gekommen ist, wegen erwiesener Unschuld, wie die Richterin festgestellt hat. Und erst da konnte man wieder sich überlegen, wie das mit Kampagnen weitergeht. Und weitergegangen ist es mit der Kampagne gegen die Haltung von Mutterschweinen in Kastenständen. Aber Tierschutz in der Verfassung wurde nicht vergessen. Von 2010 bis 2012 gab es 3 Petitionen im Parlament und eine Bürgerinitiative mit Tierschutz als Staatsziel. Das Ganze aber auch ohne Erfolg. Und so hat dann der VGD tatsächlich im Jahr 2012 dann beschlossen, Tierschutz als Staatsziel zum Fokuskampagnenthema bundesweit zu machen. Und nach also sehr intensiver Kampagnentätigkeit, auch mit Blockadeaktionen, mit einem Banner, mit einem Transparent auf der Pallas Athene vom Parlament und über 40 Aktionen und Störaktionen bei Pressekonferenzen der Bundesregierung, ist dann am 24. Mai 2013 tatsächlich ein parlamentarischer Unterausschuss für Tierschutz als Staatsziel in der Bundesverfassung gegründet worden, der das dann beschlossen hat. Und am 4. Juni 2013 hat das Parlament dann mehrheitlich für diese Staatszielformulierung gestimmt, die am 12. Juli 2013 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde und damit Rechtskraft bekommen hat. Die Formulierung ist allerdings nicht mehr so wie im Entschließungsantrag, sondern da steht ein bisschen lapidar: Die Republik Österreich, Bund, Länder und Gemeinden bekennt sich zum Tierschutz. In den Erläuterungen steht dann allerdings, dass das gemeint ist, was im Entschließungsantrag formuliert war. Die Erläuterungen sind allerdings nicht rechtlich bindend, aber da steht jedenfalls, was der Gesetzgeber sich dabei gedacht hat. Und hier steht wörtlich: Weitergehende Bestimmungen als dieser lapidare Satz sind nicht nötig, da in § 1 des Tierschutzgesetzes bereits als Ziel von Tierschutz verankert ist, das Leben und das Wohlbefinden der Tiere aus der besonderen Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf zu schützen. Mit anderen Worten, man braucht das nicht noch in die Verfassung zu schreiben, sondern es reicht, dass man einfach nur den Tierschutz erwähnt und der Tierschutz in § 1 des Tierschutzgesetzes sowieso als Schutz des Lebens und Wohlbefindens der Tiere definiert ist. Hier gilt es zu betonen, dass das Leben auch vorkommt, also eine humane Tötung im Sinne von überraschend und schmerzfrei ist noch immer tierschutzwidrig. Der Tierschutz bedeutet auch das Leben, das nackte Leben, nicht nur vor Leid, sondern auch vor dem Tod die Tiere zu schützen. Frage könnte man natürlich stellen, und das wäre eine eigene Sendung wert: Hat dieses Staatsziel Tierschutz, das immerhin jetzt schon seit über 10 Jahren existiert, wirklich irgendeinem Tier geholfen? Hat das mehr als eine reine Bedeutung gehabt, als eine gesellschaftliche Deklaration? Ich meine, das ist auch nicht zu unterschätzen, nicht? Also, dass die Gesellschaft, der Staat sich dazu deklariert. Aber auf jeden Fall, da sind sich alle JuristInnen einig, bedeutet diese Erklärung, dass Tierschutz sich weiterentwickeln muss in eine Richtung, nämlich zu immer strenger zu werden und auf keinen Fall wieder zurück sich entwickeln kann und schwächer zu werden. Es gibt also auf jeden Fall eine Richtung vor. Man darf nicht Tierschutzbestimmungen aufheben, sondern man muss den Tierschutz strenger machen, mindestens gleich bleiben, aber strenger machen. Also der Staat ist auf allen Ebenen dazu aufgerufen, den Tierschutz, den Schutz des Lebens und Wohlbefindens der Tiere strenger zu formulieren und enger zu sehen. Insofern sehe ich im Tierschutz in der Verfassung schon einen Meilenstein, und im internationalen Vergleich muss man sagen, ist das trotz dem, dass es so ein lapidarer Satz ist, doch mehr als sich in allen anderen Ländern findet, muss man sagen. Bei diesem Kongress an dem Abend 2 Personen vorgetragen. Das war ich mit dieser Staatszielbestimmung Tierschutz in Österreich und ein Italiener, der eine italienische NGO vertreten hat, die, wie er sagt, Tierschutz in der Verfassung erreicht hat, aber nämlich in Italien, aber dort jetzt kürzlich. Das war allerdings nur diese Erklärung, dass der Staat, also der Bund sozusagen, für die Tierschutzkompetenz zuständig ist und Tierschutzgesetze erlassen soll. Diese Bestimmung gibt es in Österreich ja schon seit 2004 und in der Schweiz seit den 1970er Jahren und wie gesagt in Slowenien und Slowakei auch. Aber das, was in Österreich formuliert ist als Staatsziel, ist ja noch ein Schritt weiter. Es ist ja nicht nur die Kompetenz an den Bund übertragen, sondern es steht auch da, dass da die Republik Österreich den Auftrag hat, Tierschutz strenger zu machen und bekennt sich dazu, das Leben und Wohlbefinden der Tiere zu schützen. Ja, wie gesagt, die gesamte Problematik Tierschutz in der Verfassung wäre vielleicht eine eigene Sendung wert, vielleicht auch mit jemandem, der sich verfassungsrechtlich mit diesen Fragen auseinandersetzt. Aber spannend war, dass er in diesem Kongress auf Einladung dieser französischen Organisation ich eben vor den PolitikerInnen und den französischen JournalistInnen Tierschutz als Staatsziel formulieren, also wiedergeben sollte, wie das in Österreich sich entwickelt hat und was das hier für eine Bedeutung bekommen hat. Der Tierrechtskongress am 7. und 8. März in Paris, organisiert von Conférence Animaux Politique, eine businessartigen Tierrechtsorganisation, die ausschließlich Lobbyarbeit für eine Verbesserung der Tierschutzgesetzgebung in Frankreich macht. Und geladen waren, das war irgendwie das Besondere an diesem Kongress, nur NGOs und jeweils von jeder NGO nur eine Vertretung, de facto am Schluss aus 11 verschiedenen EU-Ländern. Und die Organisation des Kongresses war so, dass alle Vorträge maximal 15 Minuten sein durften, also man das Ganze sehr intensiv und dicht gestalten musste mit einer Go-Home-Message, was ist also das Wesentliche, was ich euch an Informationen vermitteln will. Und die Hälfte der Zeit waren nicht nur Vorträge, sondern auch Workshops, von denen ich auch noch berichten werde. Aber ich möchte jetzt noch ein bisschen zu den Inhalten von manchen der Vorträge gehen, weil die Vorträge waren also auf jeden Fall darauf konzentriert, dass man Reformen, gesetzliche Reformen erreicht. Das ist also das Ziel der Organisation, die diesen Kongress gestaltet hat, aber auch das Ziel daher, also dieses Kongresses. Und Faktum ist jedenfalls, dass man nicht darüber diskutiert hat, Abolitionismus, Reformismus, sondern es war ein Grundkonsens der Personen, die dort waren, dass man eben Reformen im Tierschutzrecht erreichen will. Und so gab es zum Beispiel einen, wie ich meine, sehr spannenden Vortrag aus Portugal. Ist jetzt nicht ein Land, wo man als erstes sowas erwarten würde, aber die haben eine sehr intensive Kampagne geführt, um ein Gesetz zu erreichen, dass alle öffentlichen Küchen verpflichtet, mindestens, also zu jeder Mahlzeit, mindestens eine vegane Option anzubieten. Hintergrund ist das Argument, das weltanschauliche Argument, dass man Leute nicht benachteiligen darf, die Überzeugung haben, dass sie vegan leben sollten. Da geht es zum Beispiel ums Gefängnis, wo die Leute ja dieser Küche gar nicht entkommen können, aber auch um Spitäler und das Militär und alle Großküchen, Mensen, Firmenküchen, überall muss man, um die Weltanschauung Veganismus zu respektieren, bei jeder Mahlzeit mindestens eine vegane Option bieten. Und diese Gruppierung, also die das durchgesetzt hat, hat also erzählt, dass sie tatsächlich es geschafft haben, alle Parteien dazu zu bringen, dass sie das für sinnvoll erachten. Ich versuche mir das gerade in Österreich vorzustellen, wo ja so eine Veganfeindlichkeit herrscht bei ÖVP und FPÖ, dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass sowas durchgeht. Die sehen das ja wirklich als bedrohend für ihre Lebenseinstellung für Österreich und die Identität von Österreich. Also wenn man sich vorstellt, wie sich der Herr Landwirtschaftsminister Docznik aufgeführt hat, weil in einer Tirol-Werbung Hafermilch statt Kuhmilch erwähnt wurde. Also da sieht man, wie für die der Veganismus irgendwie eine Bedrohung ihrer Grundwerte und ihrer Identität ist. Und für die FPÖ scheinbar auch für die Nation und so. Kann ich mir das schwer vorstellen. Aber in Portugal ist das gelungen und grundsätzlich ist das natürlich super, weil es einfach Menschen, die vegan leben wollen, das auch ermöglicht, ohne dass sie da, wenn sie studieren, wenn sie im Gefängnis sind, wenn sie im Spital sind, wenn sie im Militär sind, sich da selbst irgendwie parallel ernähren zu müssen. Also sehr, sehr, sehr interessant und sehr positiv, diese Entwicklung. In Spanien gibt es eine Organisation, die sich sowas wie Tierrechte, also Juristinnen für Tierrechte nennt, die in Spanien eben sich für ein Gesetz zum Schutz von Streunerhunden eingesetzt haben, das also verpflichtend ist, dass der Staat Streunerhunde-Kastrationen macht und auch Tierheime finanziert, die Streunerhunde aufnimmt. Und diese Kampagne ist regional erfolgreich gewesen, aber flächendeckend noch nicht. Und dann hat eine Schweizerin davon erzählt, dass sie dort eine Volksabstimmung über Massentierhaltung zustande gebracht haben. Also die haben diese Initiative gegründet, hatten aber sehr wenig Geld. Es war kein eigener Verein, sondern Einzelpersonen, die sich da zusammengefunden haben. Finanziert wurden sie hauptsächlich von Effective Altruism, so einer weltweit eigentlich ein Netzwerk von Organisationen, die sich dem verschrieben haben, auch als eines ihrer wesentlichen Schwerpunkte Geld zu sammeln für Initiativen, die sie für sinnvoll und effektiv halten. In einem sehr utilitaristischen Sinn, muss man sagen. Aber jedenfalls ist nur von dort ein bisschen Finanzierung gekommen und die Volksabstimmungen in der Schweiz sind meistens schwierig. Es ist eine direkte Demokratie, also toll, dass es überhaupt solche Volksabstimmungen gibt, aber sie scheitern meistens. Also die Schweizer Aktivistin hat erzählt, dass von den, ich weiß nicht, ich sage es jetzt Hausnummer 260 Volksabstimmungen, die es dort schon gegeben hat, nur 25 erfolgreich waren. Wenn sich der Staat dagegen stellt, hat er eben wesentlich größere Werbemittel. Der Staat hat dann irgendwie so einen Gegenvorschlag und diese zwei Vorschläge der Initiative und des Staates, die werden dann gegeneinander abgestimmt. Und auch bei der Massentierhaltung, Initiative gegen die Massentierhaltung, haben sie halt so einen Gegenvorschlag gemacht. Die sind letztlich gescheitert. 1 Million der etwa 10 Millionen SchweizerInnen haben für die Abschaffung der Massentierhaltung gestimmt und der Rest dagegen. Es waren natürlich nicht alle bei dieser Abstimmung, aber ungefähr die Hälfte oder ein Drittel der Wahlbevölkerung gehen dorthin. Und insofern ist es zwar gescheitert, aber sie sehen es trotzdem als eine erfolgreiche Kampagne, weil sie halt das Thema so breit aufstellen konnten und es sehr tief in die Öffentlichkeit eingedrungen ist. Dazu muss man auch sagen, dass sie jetzt die Idee aufgegriffen haben, noch einmal solche Volksabstimmungen zu machen, aber auf einen eingeschränkten Themenbereich hin. Also nicht so gegen Massentierhaltung überhaupt, sondern also zum Beispiel dafür, dass jedes Tier, jedes sogenannte Nutztier, einen Auslauf ins Freie haben muss. Also sei es ein betonierter Auslauf oder eben auch Weide, aber dass sie zumindest ins Freie und an die frische Luft kommen könnten. Mein Gefühl war, dass das noch immer zu weit gesteckt ist. Ich meine, wenn man dieses Volksabstimmungsmittel hat, könnte man vielleicht konkret zum Beispiel die Vollspaltenböden abschaffen oder die Anbindehaltung bei Rindern. Also mir fiele ein Vollspaltenboden bei Mastrindern. Mir fiele viel ein, was man da machen könnte, die Qualzuchtrassen bei Buten und Masthühnern, wo ich meine, dass die Bevölkerung in großer Mehrheit bereits dafür ist. Immer wenn wir in Österreich Umfragen finanzieren zu diesen Themen, dann stellt sich heraus, dass die Mehrheit, die große Mehrheit, oft über 90%, diese konkreten Forderungen unterstützt. Und bei dieser Initiative gegen die Massentierhaltung konnte halt der Staat argumentieren, dass das letztlich so eine Anforderung an die Landwirtschaft ist, dass die sozusagen zugrunde geht und man nur noch vom Import von außen abhängt. Aber bei so kleinen Fragen, also die sich ganz spezifisch auf ein Thema wie Vollspaltenboden konzentrieren, kann man das, glaube ich, viel besser entkräften, weil es ja schon genügend Betriebe gibt, die das machen und weil man das gerade als die Schweiz, die ja nicht mal zur EU gehört, schon so arrangieren könnte, dass also der Großteil, also dass die Selbstversorgung des Landes sichergestellt ist. Ja, sie wollen also jetzt eine Initiative starten, um jedem sogenannten Nutztier einen Auslauf ins Freie zu ermöglichen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt, aber jedenfalls sind das Methoden, die man nur in einem Land durchführen kann, in dem es eine direkte Demokratie gibt. In Österreich gibt es das ja nur sehr, sehr eingeschränkt. Wir haben eine Volksabstimmung über die Gatterjagd im Burgenland zustande gebracht, aber das sind Volksabstimmungsgesetze, die sich nur auf die Länder beziehen und selbst so hat die Landesregierung im Burgenland das mittlerweile sofort abgedreht, weil sie eigentlich keine Regierung will, dass sie das Volk vorschreibt, was sie zu tun hat. Weitere Vorträge waren dann aus Belgien einer. Der hat 24 Jahre eine Kampagne geführt, ein Schächtverbot zu erreichen. Sie haben gesagt, also sie hatten immer das Problem, dass das eben von der rechtsradikalen Seite als instrumentalisiert wird, als ausländerfeindliche Forderung, die aber gar nicht, also sozusagen nicht ausländerfeindlich verpackt werden kann, sondern tierschutzfreundlich, obwohl das in diesen Kreisen ja überhaupt nicht gemeint ist. Und da war es ihnen sehr wichtig, also immer zu betonen, dass das nichts mit Rassismus zu tun hat. Und sie sagen, sie haben es jetzt geschafft, im letzten Jahr so ein Verbot zu erreichen. Die Religionsgemeinschaften, die sich dadurch eingeschränkt fühlen, sind zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegangen. Und der hat im Jahr 2024, also jetzt kürzlich, festgestellt, dass eine Verpflichtung, ein Tier zu betäuben, bevor man es schlachtet, nicht den Menschenrechten widerspricht. Das sei also durchaus etwas, was möglich ist. Weil in Österreich gab es im Jahr 1995, glaube ich, ein Schächtverbot in Vorarlberg und da hat auch ein Schlachthof dagegen eine Klage eingebracht zum Verfassungsgerichtshof und der hat dann das Schächtverbot aufgehoben, weil er schon der Meinung war, dass das Menschenrechten widerspricht. Aber das ist jetzt fast 30 Jahre her. Man könnte sich vorstellen, dass heute das Tierschutzbewusstsein doch so weiterentwickelt ist, dass ein Verfassungsgerichtshof das heute anders sehen würde. Faktum ist jedenfalls, dass dem Verfassungsgerichtshof übergeordnete Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, dass der das Schächtverbot als mit den Menschenrechten in Einklang beschrieben hat. Ein anderes Thema war dann noch ein Vortrag aus der Slowakei. Die haben dort erzählt, wie sie ein Pelzfarmverbot erreicht haben und dann mit denselben Methoden ein Legebatterieverbot erreichen wollten und da aber gescheitert sind. Und das ist auch ein Thema dieses Kongresses gewesen, dass man eben explizit über gescheiterte Kampagnen sprechen soll, damit man herausfindet, woran sie gescheitert sind und darauf aufbauend dann Methoden findet oder eben Möglichkeiten findet, das zu verhindern. Dass also NGOs von anderen NGOs lernen können, woran sie gescheitert sind, um es selber besser machen zu können. Im heutigen Tierrechtsradio habe ich von der Konferenz in Paris vom 7. und 8. März 2024 erzählt, organisiert von der französischen Gruppe Convergence Animaux Politique, einer businessartigen Lobbygruppe, die versucht, das Tierschutzrecht in Frankreich zu verbessern. Eingeladen waren nur NGOs und von jeder NGO nur ein Vertreter oder eine Vertreterin, um Methoden, Kampagnen, Erfolge und auch Misserfolge zu diskutieren, aber auch um Workshops abzuhalten, wo also wirklich intensiv gearbeitet wurde. Die Vorträge waren auch intensiv, statt einstündigen Vorträgen, vielleicht auch in zwei oder drei Räumen parallel, gab es nur die Vorgabe, 15 Minuten maximal zu brauchen und ganz konkrete Take-Home-Messages zu formulieren und ganz dicht die Inhalte zu vermitteln. Drei Vorträge, 15 Minuten und dann 15 Minuten Diskussion. So sind die Vortragsteile, die ungefähr die Hälfte dieser Konferenz ausgemacht haben, abgehalten worden. Und die andere Hälfte waren Workshops und davon will ich in den letzten Minuten der Sendung noch ein bisschen erzählen. Ein Workshop, also bei den Workshops sind immer 5 Gruppen etwa gegründet worden, gemacht worden von je 8 Personen. Und es waren 2 Räume, in denen also diese Workshops stattgefunden haben. Und da haben also diese 8 Personen darüber diskutiert, und zwar mehrere Stunden lang, was das Scheitern von Kampagnen ausmacht. Jeder und jede Teilnehmerin des Workshops sollte ein bisschen erzählen von gescheiterten Kampagnen und dann wurde gemeinsam analysiert, woran die gescheitert sind und was man hätte besser machen können. In Österreich beim Verein gegen Tierfabriken gab es auch eine Reihe von gescheiterten Kampagnen, wobei das Scheitern nie so absolut ist, dass man also irgendein Ziel will und man hat überhaupt keine Chance, es zu erreichen. Der VGD hat doch praktisch alle seine Ziele durchgesetzt. Es sind aber dann meistens so ein paar Wermutstropfen dabei, die das irgendwie abschwächen und relativieren. Zum Beispiel Singvogelfang. Da wurde erreicht, nicht nur, dass es ein Verbot des Singvogelfangs gibt, das ist so eine Tradition im oberösterreichischen Salzkammergut, sondern dass auch dieses Verbot letztlich exekutiert wurde, was sehr mühsam war, weil die regionale Polizei diese regionale Tradition verhindern soll. Also das war sehr schwierig zu erreichen. Und dann kam der Verfassungsgerichtshof und hat das Verbot aufgehoben mit dem Argument, dass der Bund, also das österreichische Tierschutzgesetz, nicht einfach diese regionale Tradition, die dort auch durch eine Verordnung abgesichert war, aufheben kann. Und so wurde das Verbot aus dem Tierschutzrecht gestrichen. Eine ähnliche gescheiterte Kampagne war es für einen Kriterienkatalog im Genehmigungsverfahren bei Tierversuchen. Da wurde zwar erreicht, dass der hineingeschrieben wurde ins Gesetz, ins Tierversuchsgesetz, und es wurde auch erreicht, dass in einem 2,5-jährigen Prozess ein Projekt dafür entwickelt wurde, wie dieser Kriterienkatalog ausschauen kann. Die haben dann einen Katalog geliefert mit 110 Fragen, auch mit numerischen Resultaten, also dass das sehr objektiviert ist, ob jetzt ein Versuch der Nutzen den Schaden überwiegt oder umgekehrt. Aber dann hat das Wissenschaftsministerium diesen Katalog übernommen, in 9 Fragen umgestaltet, die nur noch qualitativ und nicht mehr quantitativ waren. Und das Ganze begründet damit, dass die Wissenschaft frei ist und durch das Tierschutzrecht nicht sehr eingeschränkt werden kann. Bei der Gatterjagd auch, da gibt es zwar in den 4 Bundesländern, wo die Gatterjagd noch erlaubt war, Verbote, aber zum Beispiel in Niederösterreich darf man statt dem Jagdgatter ein Wildschutzgatter errichten, das zwar nicht mehr der Jagd, sondern der Erholung der Menschen dient, aber wo trotzdem noch drinnen in einem umzäunten Gelände gejagt werden kann. Oder im Burgenland, wo die vorhandenen 8 Gatter gezwungen wurden, die Zäune zu entfernen, außer bei 3 Gattern, die den großen altadeligen Großgrundbesitzern gehören. Und die dürfen also die Zäune stehen lassen, weil sie bereits vor der Bewilligung fürs Gatter Bestand hatten und dadurch durch ein Gatterjagdverbot nicht entfernt werden dürfen. Oder das Aussetzen von Zuchtvögeln, auch das ein Thema, das nicht ganz umgesetzt wurde. Es gibt noch immer Bundesländer, wo es erlaubt ist, und in der Steiermark ist es nur verringert worden. Das ist also wirklich ein Schritt-für-Schritt-Entwicklung, um endlich davon wegzukommen. Allerdings sind wir nur noch auf 10% des Aussetzens im Vergleich zu den 1990er Jahren. Ja, und in der letzten Minute noch kurz erzählt vom anderen Workshop, der auch Stunden gedauert hat. Da wurde uns ein Problem gegeben, nämlich der Stierkampf im Süden von Frankreich, wie man den abschaffen könnte. Und da wurden also Methoden vorgeschlagen von den 8 Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Es wurde ein Kampagnenplan erstellt. Es wurde wirklich intensiv 5 Stunden lang daran gearbeitet, wie so eine Kampagne aussehen kann. Das habe ich schon sehr, sehr produktiv und interessant gefunden, auch von den Erfahrungen von anderen Leuten, die ja tausende Kilometer weiter weg in einem anderen Land solche Kampagnen machen. Und man konnte also da Sachen beisteuern von einer Aufdeckung, wie so ein Stierkampf abläuft, obwohl man da nicht viel aufdecken muss. Braucht ja nur sozusagen reingehen und es filmen. Bis zur Veterinäranalyse von einem so gestorbenen Stier, bis zum Infiltrieren dieser Stierkampfszene und heimlichen Filmen, wenn also die Hörner angesägt werden oder die Augen mit irgendeinem Mittel so geschädigt werden, dass die Stiere nicht genau sehen, wenn sie vor dem Torero stehen. Alle diese Methoden über Medienarbeit, über Druck von Bund auf die Region, von einem regionalen Umstellen, von Vorbild aus anderen Regionen und dergleichen. Also tatsächlich letztlich war das eine so durchgeplante Kampagne, wie ich sie selber nach 35 Jahren Kampagnenarbeit überhaupt nicht kenne. Also schon sehr, sehr spannend zu sehen, wie das andere Organisationen machen. Und es wäre witzig zu wissen, ob diese, weiß nicht, 3 bis 5 Jahre, die da geplant waren, wirklich zu einem Verbot führen würden. Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch.
Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich.
Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr
auf Radio Orange 94,0.